Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Interview mit einem Gast, der über seinen beruflichen Werdegang, über seinen Weg von der Anstellung in die Selbstständigkeit berichtet. Ich freue mich sehr auf Daniela Fink. Und wenn du uns beiden nicht nur zuhören möchtest, sondern uns dabei auch sehen willst, dann schau einfach mal auf meinem YouTube-Kanal Sabine Fotteler vorbei, denn dort ist diese Episode auch als Video. So, und jetzt bleib dran, denn es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Fotteler und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo zu einem weiteren Let's Talk About Interview. Let's Talk About ist eine Serie, in der ich mir immer ganz spannende Gäste einlade. Spannend für mich und vor allem für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Denn es sind Menschen, die schon auch eine Karriere hinter sich haben, noch mittendrin sind und diese Karriere war auch von Veränderungen geprägt, die ja, wie wir wissen, nicht immer ganz einfach sind. Und deshalb möchte ich dir immer mal wieder Beispiele bringen, Beispiele von Lebensläufen, damit du siehst, hey, es geht mir nicht als Einzigen oder Einziger so und andere Menschen haben auch ihre Schwierigkeiten gehabt und sie sind durchgegangen und sie sind heute an der Stelle, wo sie meistens, mal schauen, wie das heute aussieht, sagen, es war alles richtig im Nachhinein betrachtet, wie ich es gemacht habe. Ich bin an der richtigen Stelle gelandet, auch wenn es zwischendurch mal nicht so einfach war. Und genau dazu habe ich mir heute Daniela Fink eingeladen ins Gespräch und ich freue mich total, dass du hier bist, liebe Daniela.
Hallo Sabine, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. So. Dann würde ich sagen, wir starten direkt und ich stelle dir ein paar Fragen und ich glaube, wir kommen ganz schnell in ein ganz lockeres Gespräch. Das hat sich in der vorherigen Unterhaltung ja auch schon gezeigt. Und deshalb bitte ich dich jetzt als erstes vielleicht mal ganz kurz zu sagen, wer du bist und was du jetzt machst.
Gerne. Mein Name ist Daniela Fink. Ich bin Business Coach und Trainerin für Führungskräfte und Teams. Ich komme aus Köln und mache diesen Job seit 14 Jahren. Vorher war ich lange Executive TV Producerin. Also das heißt, ich habe große Unterhaltungsshows konzipiert, geplant und auch umgesetzt in Shows, vornehmlich für die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Ja, und irgendwann kam dann eine Wende, über die wir sicherlich heute auch sprechen. Und ich bin Coach geworden. Ich betreue heute Führungskräfte in Einzelcoachings, in 1-zu-1-Settings, die verschiedene Anliegen haben, die Karriere betreffend, die Führung betreffen, manchmal auch eine Mischung aus persönlichem und beruflichem, an gewissen Scheidewegen auch oder wenn Entscheidungen schwierig werden. Ich mache Teamworkshops oder auch Führungskräftetrainings und besonders freue ich mich, ab November geht es los mit der Think-Think-Coaching-Ausbildung. Das heißt, man kann lernen, wie man eine erfolgreiche oder ein erfolgreicher Business-Coach wird bei mir.
Super, super Entwicklung. Okay. Ja, du hast jetzt schon erzählt, dass du aus dem Bereich Fernsehen kommst ursprünglich. Jetzt interessiert uns natürlich deinen Werdegang. Du musst vielleicht jetzt nicht unbedingt bei der Grundschule anfangen, es sei denn, und das sage ich jetzt ausdrücklich, da gab es vielleicht schon Dinge, wo du wusstest, ha, da ist was mir gefällt und das hat sich eigentlich durch mein Leben durchgezogen. Ich sage das deshalb, weil es häufig der Fall ist, wenn wir uns dann die Lebensläufe meiner Klienten, Klientinnen anschauen und gucken, Mensch, wie soll es denn weitergehen? Wie kann es denn weitergehen? Und oft sind sie sehr, sehr ratlos. Dann schauen wir uns auch die Lebenslinie an, die Vergangenheiten, gucken, was hat sich denn dort gezeigt und gibt es da irgendwo einen roten Faden? Also wenn so ein rotes Fadenende, was irgendwie wie relevant es schon in früher Kindheit anfängt, dann darfst du das natürlich gerne auch mit einbringen. Aber genau, wieso hast du gemacht, was du gemacht hast? Wieso hast du studiert? Wieso bist du zum Fernsehen gegangen etc.?
Ja, in der Retrospektive werden einem ja viele Sachen klarer. Oder wie du gesagt hast, es gibt auch schöne Tools, wenn man dann mal anfängt zu schauen, naja, was waren denn so Hauptstationen, besondere Momente, was hat man eigentlich schon als Kind vielleicht gern gemocht oder gemacht? Und jetzt heute denke ich, ach, das ist ja schon irgendwie lustig, dass der Kreis sich schließt. Warum finde ich das oder warum denke ich das? Also ich habe natürlich, ich habe früh mit dem Sport angefangen. Mit 5 habe ich mit Ballett angefangen, habe dann rhythmische Sportgymnastik gemacht und bin dann mit 13 oder 14 aus dem Leistungssport, also aus der rhythmischen Sportgymnastik, oder mit 14, 15 eher raus, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, Pubertät und dann bist du nur am Trainieren. Die Wochenenden bestehen aus Kader, Lehrgängen oder Wettkämpfen. Ja. Und das war irgendwann zu viel. Und dann bin ich, und jetzt kommt halt der Link zu meinem heutigen Job schon sehr früh, habe ich dann als Trainerin im Verein für die Jüngeren gearbeitet. Ich fand die Sportart toll. Ich hatte Spaß, anderen was beizubringen. Das war irgendwie so die Natur meiner Sache. Ich war auch schon immer sehr kreativ und hatte da im Grunde meinen ersten Trainerinnenjob.
Ja.
Und so, das ist vielleicht dann der Link zu heute. Ja, und ich habe auch Sportwissenschaft studiert mit Medien und Kommunikation, also Sportjournalismus. Habe aber auch mein Nebenjob war auch damals schon Unterricht zu geben. Also das heißt, ich war im Fitnessstudio, ich habe diverse Trainings gegeben, es war immer sehr lukrativ als Studentin. Plus, man hat sich fit gehalten. Also ich habe Geld für Sport machen bekommen, fand ich tipptopp. Ja, dieses Trainer und Coach zieht sich eigentlich durch und habe dann schon während des Studiums verschiedene Jobs gemacht, unter anderem halt das Training geben, aber auch noch ganz viele andere verrückte Sachen und bin dann so zum Ende des Studiums auch in eine Produktionsfirma und habe angefangen, dort auch journalistisch zu arbeiten, mit Beiträge gemacht für Service-Sendungen, fürs ZDF, für WDR, für RTL und habe mich da zur Redakteurin im Grunde genommen weitergebildet, das wird man dann einfach, ne, durch das Tun. Klar, ich habe auch Journalismus studiert und ich habe auch mit 19 angefangen, bei der Zeitung zu schreiben, habe während des Studiums viele Praktika in verschiedenen Bereichen, also von Talkshow, wer noch Bärbel Schäfer kennt zum Beispiel, bis zur Auslandskorrespondenz bei NTV und noch viele andere Formate ausprobiert, um zu gucken, naja, wo schlägt denn mein Herz? Und am Ende bin ich im Grunde genommen bei der Unterhaltung gelandet und war nach dem Studium erstmal selbstständig als Redakteurin, Realisatorin, habe auch noch in der PR-Agentur Texte geschrieben als Texterin, also alles aus diesem journalistischen Bereich. Und dann habe ich nach so 3 Jahren nach Studiumsabschluss habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt machst du hier Beiträge und bist regelmäßig beim ZDF und das war auch alles schön. Aber ich hatte halt in der Produktionsfirma, das war eine kleine Produktionsfirma, nicht mehr Möglichkeiten, mehr zu machen oder mich weiterzuentwickeln. Also das heißt, mein Tun und Schaffen, meine Karriere, wäre darauf begrenzt gewesen. Und das war mir persönlich nicht genug. Und das war dann der Moment zu sagen, dann gehe ich jetzt mal woanders hin. Ne? Und das war halt noch nach dem Studium eine Zeit der Freiberuflichkeit als Solo-Selbstständige. Und dann habe ich gesagt, jetzt schaue ich mal, wo ich vielleicht unterkommen kann, wo es größere Projekte gibt, wo ich Karriere machen kann.
Die Freiberuflichkeit ist ja, glaube ich, auch direkt nach dem Studium jetzt im Bereich Journalismus nicht so ungewöhnlich, gell? Das hat man ja öfter, dass die Leute dann frei arbeiten, gell?
Ja, ganz viele, natürlich. Ja. Da hast du, also du hast beides. Du hast sowohl Freelancer als auch Festangestellte und das ist, genau, ist nichts Ungewöhnliches.
Ja, genau. Weil bei mir, war in meinem Umfeld, ich habe BWL studiert, war das halt total ungewöhnlich, wenn sich direkt nach dem Studium jemand selbstständig gemacht hat. Aber eben in der Branche, in dem Metier ist es ja nicht so. Okay, und also du bist in die Anstellung gegangen, weil du größere Räder drehen wolltest. Du wolltest irgendwie, also wie man so schön sagt, Karriere machen, ja? Irgendwie mehr Verantwortung haben, oder?
Ja, genau. Also es ging weniger um, ich will jetzt Karriere und sondern es ging eher um, ich will noch mehr lernen und noch andere Sachen machen und auch mehr Verantwortung übernehmen für Dinge. Mhm. Komplexere Veranstaltungen, Formate, Sendungen kennenlernen. Ja. Dann bin ich damals in, heute würden wir sagen, Start-up.
Ja. Ja.
Das Wort gab es ja Anfang der 2000er noch gar nicht. Bin ich in ein Startup und das war ein Joint Venture aus der WDR Media Group in Köln und der Bavaria in München. Und die haben gedacht, wir könnten doch einfach eine junge, hippe Produktionsfirma gebrauchen, die Formate entwickelt und natürlich dann auch an den Start bringt und sendet. Und da war ich von Anfang an mehr oder weniger mit dabei. Das ist auch sehr schnell sehr gewachsen. Heute ist es die Bavaria Entertainment. Irgendwann hat die WDR Mediengruppe ihre Anteile verkauft. Das hat, glaube ich, 20 Jahre sowas gedauert. Genau, da war ich auch schon nicht mehr im Unternehmen. Aber das war dann der Weg einer wunderbaren Zeit, einer großartigen Zeit, dadurch, dass wir erstmal so ein kleines Team waren und jeder sehr viel Freiheit hatte in dem, was er tat und alle gut miteinander klarkommen und wir auch dann sehr schnell sehr erfolgreich wurden. Ja, möchte ich auch sagen, es war so eine mega coole Arbeitszeit und deshalb haben mich halt auch viele gefragt, aber wenn alles so cool war, warum bist denn du denn da rausgegangen?
Ja, genau.
Oder
das ist natürlich auch das, was uns interessiert, weil die Außenwelt, die versteht das ja oft nicht. Das ist ja so der Blick von außen und der Blick von innen, die unterscheiden sich ja zum Glück auch. Aber das kann ich mir natürlich total vorstellen. So ein Wachstumsunternehmen, wo man so mit drin ist im Aufbau und sehr viel selbst auch definieren kann. Das war ja auch immer mein Ding in meiner Karriere. Ich durfte ja mehrfach auch Startups aufbauen für meinen Arbeitgeber. Und das ist einfach klasse. Und ich glaube, wenn man in so einem Drive drin ist, in so einem Momentum und in so einem Team auch, dass einem das ganz schön schwerfallen kann, wenn das dann so langsam sich settelt und irgendwie, also bei mir war es dann immer so, dass ich irgendwann dachte, so, jetzt läuft ja alles. Dann waren die Mitarbeiter da, die wussten, was sie zu tun hatten. Der Umsatz ist stetig gewachsen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, was mache ich jetzt? Wozu brauche ich die überhaupt noch? Ja. Und dann ist mir immer ein bisschen langweilig geworden. Aber du warst jetzt, glaube ich, 9 Jahre dort, also doch relativ lang. Und genau, jetzt ist natürlich die brennende Frage, was ist dann passiert, was dich dazu veranlasst hat, dort wegzugehen?
Ja, es sind 2 Dinge passiert. Also ich glaube, es waren insgesamt 9 Jahre. Dazwischen habe ich aber auch noch Kinder bekommen. Und zwar 2 auf 1-mal, nämlich Zwillinge.
Okay.
So, und das war, ich glaube, so 5, 6 Jahre oder so, nachdem ich da angefangen hatte und auch vollkommen etabliert war und große Sendungen betreut habe. Und genau, habe die Kinder bekommen, bin nach 11 Monaten Elternzeit wieder zurückgegangen. Jetzt war es so, dass in der Zwischenzeit leider der Geschäftsführer gesundheitliche Einschränkungen erlitten hatte und die ein Teil der Firma nach München Umzug. Also es war genau in dieser Elternzeit total viel passiert, ja. Und war ja auch immerhin mit denen im Kontakt. So, dann bin ich zurück und habe erstmal munter weitergearbeitet und merkte aber so, ja, nach einem Jahr, also so richtig, der Spirit war ein bisschen anders im Unternehmen. Ich hatte mich natürlich verändert. Ja. Ich habe mal kurz Zwillinge bekommen. Ja. Auf einmal stellte sich auch so eine Sinnfrage ein, so ist es das jetzt eigentlich, was mache ich hier eigentlich, weil du natürlich auch noch andere Interessen dann hast, es war nicht mehr nur der Fokus der Job und es war damals auch, die Firma ist damals auch in eine schwierige wirtschaftliche Lage geraten, also es war auch eine Zeit in der Wirtschaft, die nicht so rosig war insgesamt in der Fernsehlandschaft und dann kamen verschiedene Aspekte zusammen und für mich, ich werde auch gerne nach dem Schlüsselmoment gefragt. Und es gab wirklich einen Schlüsselmoment, das war in dem Moment aber mir gar nicht bewusst. Ich bin halt durch so große Messehallen gelaufen, wo wir eine große Produktion hatten, bin von der einen zur anderen Messehalle rübergegangen und habe dann irgendwie so einen lichten Moment gehabt und gedacht, was mache ich hier eigentlich? Also es kam mir so total absurd vor und habe das aber erstmal so weggewischt und dann war die Sendung vorbei und dann denkst du, mein Gott, ist das total krass, jetzt wurden da Millionen in so ein Event gesteckt und dann geht das gleißende Licht, wird angeknallt, im wahrsten Sinne des Wortes, so der Vorhang fällt, Show is over, so dann kommt der Glitzer geht weg und die Realität hält Einzug und dann habe ich gesagt, also irgendwie, das war alles mega und ich fand auch die Produkte und die Menschen, meine Kollegen, Kolleginnen fantastisch und wir haben auch immer heute noch Kontakt, aber für mich hatte irgendwie das Gefühl von irgendwas, es reicht nicht mehr, da fehlt was, da fehlt irgendwie was, was mehr Unterschied macht, was mehr Sinnhaftigkeit für mich persönlich hat, ne? Und das war halt auch so, ich hatte alles gesehen, was man so machen kann an TV-Sendungen und selber gemacht oder war dafür verantwortlich und das war dann der Moment, der so langsam, der, ich sag immer, so ein Dominostein, der umkippt, der angetippt wird und dann wirkt das so ein bisschen nach. Jetzt sagt man ja nicht von heute auf morgen so,
genau.
Drop the mic, ich bin hier weg, ja. Und das war natürlich auch nochmal ein Prozess.
Ja.
Und das war aber auch ein Prozess, der für mich total okay wäre, weil ich innerlich, ja, an dem Punkt war zu sagen, es ist Zeit für was anderes und für was Neues.
Ja, ja. Ah ja, ganz schön. Also das erleben viele. Eben, es gibt meistens so ein Erlebnis, was umdenken lässt. Also bei dir war es ein positives Erlebnis, nämlich die Kinder. Ich arbeite überwiegend mit Leuten, die sind aus dem Kinderbekommenalter raus. Deshalb ist das nicht so der Punkt. In der Mehrzahl der Fälle sind es halt leider dann auch negative Ereignisse, also von Krankheit im Umfeld, Todesfall, ja. Trennung, Kündigung, ja. Whatever. Corona war, by the way, für viele ein solches Ereignis. Also da habe ich wirklich noch größeren Zustrom bekommen, weil die Leute einfach angefangen haben zu reflektieren, so wie du es auch sagtest, was mache ich hier eigentlich und was ist eigentlich Leben wirklich und was wollte ich mal? Diese Fragen stellt man sich dann eher in der Mitte des Lebens. Was wollte ich eigentlich mal und wo bin ich jetzt tatsächlich gelandet und wie viel Zeit bleibt mir noch, um das mir zu erfüllen, was ich eigentlich mal wollte? Ich habe damals gedacht, oh Gott, wenn ich das alles noch schaffen will, muss ich jetzt langsam mal Gas geben, weil die Zeit geht mir aus, kriege ich gar nicht mehr alles hin. Ja,
richtig.
Und dann kommt eben auch dieser Moment, bei dir war es diese Messehalle, wo dieser Moment of Truth, wo man plötzlich so realisiert, nee, das geht nicht mehr. Ja. Dann das Thema, die Frage nach dem Sinn, das ist, weißt du, früher dachte ich immer, ach, Sinn. Was muss das für einen Sinn machen? Man kriegt ja Geld dafür. Also da konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Das war für mich so ein bisschen, ein bisschen esoterisches Getue, wenn ich das mal ganz negativ sage. Ja, und deshalb war es für mich umso überraschender, wie es bei mir auch kam. Und das ist eigentlich, ich möchte mal behaupten, wahrscheinlich bei jedem einigermaßen reflektierten Menschen kommt. Ich habe vorhin gedacht, das ist Gefühlsduselei und war dann auch erstaunt, welche gestandene Mannsbilder dann teilweise vor mir saßen und nach dem Sinn fragten. Oh ja. Ja, so am Anfang war das für mich echt ein bisschen komisch, dachte ich, ach krass, ja. Und mittlerweile finde ich halt einfach nur, es ist so, so gut, weil Gott sei Dank kommt irgendwann mal diese Frage, weil sonst würden wir ewig in unserem Quark dahin wursteln und uns womöglich am Schluss dann fragen, Gottes Willen, was habe ich eigentlich gemacht, wie habe ich mein Leben verbracht?
Für mich ist auch das Schlimmste, wenn Leute sagen, naja, aber die, bis zur Rente schaffe ich jetzt auch noch. Genau. Und dann so Anfang 50 oder Mitte 50 und denkst so, hey, das sind 10 Jahre oder mehr. Wie, das schaffe ich noch? Willst du jetzt 10 Jahre deines Lebens dich irgendwo hinquälen? Um Gottes Willen.
Ganz genau. Und da on top 10 Jahre in der zweiten Lebenshälfte, die ja eigentlich noch wertvoller sind. Ne?
Richtig.
Das ist also krass. Genau.
Ja,
super. Also, da fehlt mir was, Sinnhaftigkeit, okay. Und dann hat sich das so langsam gefestigt und wahrscheinlich der Entschluss ist gereift, ich muss was anderes machen. Ja, aber jetzt ist es für viele, ich will hier weg, es gefällt mir nicht mehr, es geht mir sogar schon gar nicht mehr gut, es zeigen sich schon körperliche Symptome, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen könnte. Und meine Ängste halten mich zurück und außerdem, vielleicht komme ich vom Regen in die Traufe bleiben.
Genau, das war zum Glück jetzt bei mir nicht so. Das kenne ich natürlich auch von Klienten und Klientinnen. Ja. Bei mir war es auch so, dass das relativ früh gekommen ist. Dadurch, dass ich schon sehr viel sehr früh gemacht habe. Ich war mit allem immer sehr früh unterwegs, beruflich schon ganz viel immer ausprobiert, aber auch einfach aus Neugier. Es ist einfach mein Naturell. Ich habe Spaß am Arbeiten. Ich liebe es, unter Menschen zu sein. Ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren, mir anzugucken. Und das war schon von jung an so. Und deshalb war ich ja gerade Mitte 30, als das bei mir quasi kam mit dieser Frage, was manche vielleicht erst mit 40 oder mit 50 erleben. So. Und ich habe das aber gar nicht als Krise empfunden, sondern das war einfach so. Also das war in dem Moment so. Und dann habe ich gedacht, okay, was könnte es denn jetzt sein? Ja, weil dafür bin ich ja viel zu antriebsgesteuert, um mich jetzt irgendwie hinzulegen und zu sagen, ach, ich genieße jetzt mal das Leben und gucke in den Himmel und trinke Kaffee.
Ja.
Und habe dann auch parallel, ich habe auch geschrieben, ne? Also ich hatte auch die Überlegung, weil ich ja immer gerne geschrieben habe und auch in dem Job geschrieben habe, ja, Kolumne oder schreibe ich ein Buch. Also es gab so verschiedene kreative Ideen, aber ich war relativ schnell, dadurch, dass ich halt auch in dem Unternehmen für die MitarbeiterInnen und auch für die Einstellung zuständig war, weil wir eben so lustig gewachsen sind. Wir hatten zwar Mutterunternehmen, die haben natürlich die ganzen vertraglichen Sachen, Abrechnung und all sowas unternommen, übernommen. Aber sich wirklich die Mitarbeiter weiterzuentwickeln als Führungskraft, die ich da ja war, einzustellen, das hat mir immer total viel Spaß gemacht, ne? Leute weiterzubilden, auszubilden, weiterzubringen. Und dann habe ich irgendwie, ich frage mich jetzt nicht, woher, ich hatte Workshops mal gemacht und habe immer gedacht, das ist ja auch ein cooler Job. Ne? Das war halt noch sehr abstrakt. Was ist Coaching? Was ist Training? Es gab ja kein Social Media. Es war ja nicht, dass du dir jetzt überall angucken konntest, wie das funktioniert, sondern das war schon irgendwie was Abstraktes, aber es hat mich gereizt. Und dann habe ich mich halt informiert, hatte eine Bekannte, die hatte schon beim ISB eine Ausbildung gemacht oder war mittendrin. Und die hat dann mit mir so die verschiedenen Ausbilder angeguckt und mich auch ein bisschen beraten, was am besten zu mir passt. Und ja, so ging es dann seinen Weg. Und dann habe ich halt die Coaching-Ausbildung gemacht und ja, habe dann noch eine Trainerzertifizierung und systemische Organisationsentwicklung und noch Introvisionscoaching und. Das hört ja nie auf, was man dann als weitere Fortbildung noch da oben drauf setzt.
Genau, da frisst du einen guten Punkt an für all diejenigen, die sich selbstständig machen wollen. Man kann natürlich mit den Ausbildungen, das passiert leider auch oft genug, sich auch selbst vormachen, dass man ja was tut. Und man tut ja auch was. Aber leider bringt das ja noch keine Kunden. Wie war das bei dir? Also ab wann hast du, außer jetzt mal mit den Probanden oder mit den Test-Coaches, die man ja da in der Regel braucht, um dann auch den Abschluss zu machen, aber wie schnell bist du an den Markt gegangen?
Ja, also ich bin direkt an den Markt gegangen nach der Ausbildung, weil anders geht's ja gar nicht. Ja. Und das ist aber auch etwas, was ich oft besonders bei Frauen beobachte, dass sie immer denken, ach, jetzt muss ich erst noch das machen und jetzt muss ich noch die Fortbildung machen und meine Website ist noch nicht perfekt. Ja, richtig. Und ich sag immer so gerne, also deine Website ist nicht perfekt oder da muss noch der I-Punkt oder das. Es ist ja nicht so, als wenn wir Beyoncé und unsere neue Website geht online und 7 Millionen Menschen der Welt warten auf den Moment, endlich auf diese Website zu gehen, sondern im Zweifel, leider interessiert es erstmal keinen und keiner kennt dich und keiner weiß überhaupt, dass es dich gibt. Ja, genau. Also better done than perfect. Also erstmal ran an die Buletten und oder beziehungsweise raus auf den Markt und musst natürlich zusehen, dass Leute dich kennenlernen und dass du halt natürlich die Info auch spreadest, dass du jetzt auf dem Markt available bist und was du halt anbietest auf diesem Markt.
Ja.
Und das war, als ich gestartet habe, vor 14 Jahren hatten wir, ja, es gab LinkedIn, aber da war noch kein Mensch drauf, vor allem nicht in Deutschland. Das war eher ein amerikanische Plattform. Oder kurz darauf, es gab eigentlich nur Facebook und sonst nichts. Das heißt also, ich war sehr abhängig von den Menschen, die ich kenne. Was heißt abhängig? Sondern ich habe das genutzt und habe gedacht, okay, ich muss das jetzt einfach allen erzählen, dass sie das wissen, dass ich jetzt Coaching anbiete. Und das war auch sehr gut in der Ausbildung, nämlich, dass man sich da auch schon Gedanken gemacht hat. Und so wird es in meiner Ausbildung auch sein, noch stärker, dass man die angehenden Coaches dabei unterstützt, am Markt Fuß zu fassen. Nämlich, das heißt also, was ist deine Spezialisierung? Mit was gehst du an den Markt? Was bietest du? Welches Problem kannst du lösen? Wo kannst du Menschen aufgrund deiner eigenen Karriere gut unterstützen?
Genau.
Und deshalb habe ich mich auch sehr spitz erstmal nach der Coaching-Ausbildung auf den Medienbereich fokussiert. Und habe gesagt, okay, ich mache Business-Coaching für Medienschaffende. Ja. Weil ich war im Print, ich war im Fernsehen. Also ich weiß, was da abgeht. Ich weiß, welche Jobs da gibt. Ich kenne die Probleme, ich kenne die Herausforderungen. Und ja, bin dann halt, habe das einfach allen möglichen Leuten erzählt und habe dann auch so die ersten Kunden gewonnen und natürlich von Empfehlung von irgendwem, aber da muss man sich nichts vormachen, das ist natürlich erstmal ein Gedröppel. Das ist jetzt nicht, als würden die einem die Tür einrennen und sagen, na endlich, Gott sei Dank bist du jetzt Coach, auf dich habe ich seit Jahren gewartet. Ja, also das muss man auch wissen, dass das ein Job ist oder ein Business, was auf Vertrauen basiert, auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Natürlich kann man heute LinkedIn wunderbar nutzen. Ne? Inzwischen bin ich auch LinkedIn Top Voice. Also habe da auch fleißig auch da über Jahre gepostet und dran gearbeitet. Und ich glaube, das ist bei jeder Selbstständigkeit so. es ist Arbeit und es ist Fleiß. Und wenn du halt gerade keine Aufträge hast, dann musst du halt zusehen, dass du entweder Werbung schaltest, dass du Postings machst, dass du auf Veranstaltungen gehst. Diese Zeit, wo keiner da ist, der dir Geld für deine Dienstleistung gibt, die musst du halt nutzen, um dich bekannt zu machen.
Genau. Das ist ja gerade dann am Anfang, wenn man eben noch nicht so viel Kunden hat, passt es ja auch ganz gut zusammen, dass man dann die Zeit anderweitig nutzen kann. Ja. Also da hast du mir jetzt die letzten, weiß ich nicht, gefühlt 10 Minuten fast in O-Tönen aus meinem Mund gesprochen. Das ist der Hammer, Daniela, weil das ist genau das, was ich auch predige. Und ich sag auch, hey, die ersten 2 Jahre, wie ich selbstständig war, da war ich allerdings noch als Beraterin unterwegs für Unternehmen. Ja. Hat gar keine Website. Und ich habe trotzdem Aufträge bekommen. Und wie du sagst, das Netzwerk ist halt einfach super wichtig, auch heute noch. Also man kann starten, dazu ermuntere ich auch all meine Kunden, die mit mir eine Selbstständigkeit starten. Wir starten mit den ersten Kunden ohne Website, weil wir brauchen Kunden, um nicht nur wegen dem Return on Investment, sondern auch wegen der Energie, wegen dem, ja, dass ich spüre, das geht auf, der Plan geht auf, das, was ich anbieten will, das ist wirklich das Richtige. Das, was ich tue, führt wirklich zu den Ergebnissen, die ich haben wollte. Oder eben, ja, hier oder da muss ich noch ein bisschen schleifen, da ist irgendwas nicht angekommen, nicht richtig gelandet, nicht verstanden worden oder was auch immer. Also deshalb wirklich anfangen, so schnell es geht und bevor du wirklich innerlich bereit dazu bist, weil das wirst du sonst wahrscheinlich nie sein. Man kann immer alles noch besser machen, aber das braucht's nicht. Und auch, wie du sagtest, ja, im Zweifelsfall kommt leider, keine Sau auf die Website. Das geht auch mit den sozialen Medien. Ich habe immer noch so viele Menschen, die Angst haben vor einem Shitstorm. Da denke ich, fühle ich mich echt immer so ungefähr 10, 15 Jahre.
Wenn du da bist, dann hast du ja schon eine Menge Leute, die sich aufregen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, genau, das sage ich auch. Wovor hast du Angst? Ich meine, das ist ja auch wiederum eigentlich gut. Am Anfang kannst du da echt viel ausprobieren und kannst da,
man muss auch erstmal was tun für einen Shitstorm. Also,
genau.
Das ist schon so weit gedacht, wo man sagt, fang doch erstmal an mit harmlosen Sachen. Also, man kann sich auch immer fast denken, wofür es einen Shitstorm gibt und wofür nicht. Ja, also das kann man im Zweifel auch.
Genau, und wie du sagst, jeder Shitstorm hat auch sein Gutes und mit dem muss man halt einfach umgehen. Ich finde das immer, also dieses Wort, das erinnert mich so sehr an meine Angestelltenzeit, wie das mit Social Media aufkam, eben auch Unternehmen zu nutzen, Facebook und Co. Und da war immer vom Vorstand die Angst vor diesem Shitstorm. Echt, das hing wie so ein Damoklesschwert immer oben drüber.
Also, das kann man nicht machen,
das kann man nicht. Und der wollte am liebsten jeden einzelnen Post absegnen, weil oh Gott.
Alte Welt. Ist auch oft vorgeschoben, ne? Und natürlich ist auch für viele ein Hindernis, einfach eine Angst der Sichtbarkeit, weil man sich natürlich auch in der Form angreifbar macht. Man zeigt sich, wenn man mit sich selber hadert, bin ich okay, wie ich bin, dann ist der Schritt natürlich noch viel größer zu sagen, so, ich finde aber jetzt das und das sind Fehler in einem Workshop oder Führung so und so, da habe ich aber eine ganz andere Meinung. Das muss man natürlich aushalten. Genau. Aber als Selbstständige, finde ich, ist es, kommst du nicht drum rum. Wenn du im Unternehmen arbeitest, ist es was anderes. Aber das als, ich sag mal, Marketing-Channel oder um sich selber bei Kunden vorzustellen, ohne dass die irgendwie Druck haben, das schön beobachten können, kommt man da eigentlich nicht drum rum. Also wäre schade, wenn man es dann weglässt. Und so haben wir uns ja auch getroffen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und da, genau dieses Thema Sichtbarkeit ist ein Riesenthema, weil es wirklich, und viele sind erstaunt darüber, es ganz was anderes so ist, oder ob du für deine eigene Sache und für deine eigene Person sichtbar wirst oder im Auftrag von der Firma. Selbst wenn du da schon sichtbar bist und kein Problem hast, ne, dann habe ich Leute, die sagen, du kannst mich nachts um 3 wecken und auf eine Bühne stellen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber jetzt so einen blöden Post absetzen, die Krise, ja, das ist echt ein Unterschied.
Ja.
Gut.
Genau.
Daniela, das klingt jetzt alles so super easy, so natürlich so. Das ist alles so gekommen, wie kommen sollte. Im Nachhinein sieht es ja auch oft so aus. Ich habe Du hast die Coaching-Ausbildung gemacht, die erste, bist dann an den Markt gegangen, wie du schon sagtest, das ist am Anfang sind das Tröpfchen und man braucht Geduld, keine Frage. Gab es denn auch mal in der Zeit einen Moment, wo du sagtest, jetzt würde ich es am liebsten hinschmeißen oder war immer alles super easy?
Also, naja, super easy war natürlich nicht immer alles. Das wäre ja glatt gelogen, wenn man sagt, nee, es war bei mir total einfach. Ich musste eigentlich gar nichts machen und die Leute, ich konnte gar nicht mehr die Tür schließen. Also es war nie der Moment, dass ich gesagt habe, so jetzt habe ich aber keinen Bock mehr hier. Ne? Mhm. Ganz im Gegenteil. Und das ist aber auch das Schöne als Selbstständiger, dass man halt ja auch die Freiheit hat, seine Ausrichtung immer wieder ein bisschen zu justieren. Und das muss man auch. Ne? Man muss sich in irgendeiner Form, ich will jetzt nicht direkt sagen, selbst wieder neu erfinden. Ich würde es ein bisschen schwächer formulieren, dass man immer mal wieder guckt, was will ich noch weitermachen? Wo merke ich vielleicht, dass das gar nicht mehr so mein Thema ist, ne? Oder überhaupt nicht mein Thema ist? Für mich war auch irgendwann so ein Aha-Moment im Laufe der Coaching-Zeit zu sagen, also diese berufliche Neuorientierung, das ist überhaupt nicht mein Ding. Wenn die Leute so ein bisschen strugglen, also nicht überhaupt nicht, aber das ist jetzt nicht mein Favorite, da gibt es Menschen, viel besser können und lieben, das neu aufzusetzen. Also das sind ja immer wieder so kleine Sachen, die man justiert oder einfach sagt, so irgendwann mit dem Coaching, ich möchte aber noch Trainings geben und man muss auch sagen, jetzt nur vom Coaching zu leben, ist auch eine schwierige Angelegenheit. Ja, es sei denn, du bist so hochpreisig und in Paketen vielleicht dann auch noch unterwegs. Aber da muss man sagen, die wenigsten arbeiten oder leben nur vom Coaching, ne? Sondern die machen noch Keynotes oder die machen noch Training. Und das ist also vielleicht auch ein Tipp für alle, die jetzt zuhören und auch diesen Weg einschlagen, dass man das auch wunderbar natürlich mit Sachen kombinieren kann und die sich auch gut ergänzen. Ja. Ne? Als Trainer bekommt man natürlich auch nochmal gute Einblicke in Unternehmen, in Dynamiken, in die Problemstellung von Teams, was wieder für die Führungskraft oder für die Arbeit mit Führungskräften hilft. Und das heißt also auch immer wieder das Portfolio zu erweitern oder wie jetzt mit der Coaching-Ausbildung, was aber auch schon lang, muss ich sagen, da habe ich bestimmt schon 5 Jahre, habe ich das im Kopf, dass ich das anbieten möchte.
Ja.
Ich bin aber so ein Typ, ich weiß, es kommt dieser Punkt von innen heraus, wo ich sage so, und jetzt? Mhm. Weil es muss auch passen. Man muss auch, ne, also die letzten 2 Jahre, ich wusste manchmal auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Es ist jetzt ein Luxusproblem, dass ich so viel zu tun hatte, dass ich vieles auch absagen musste oder sagen musste so, ja, gerne nächstes Jahr wieder. Es tut mir leid, ich kann gerade nichts mehr annehmen, ich bin voll.
Ja.
Aber dann der Punkt zu sagen, so, und jetzt biete ich halt das noch an. Das heißt also, man muss sich immer wieder reflektieren, manchmal auch mutig Sachen, alte Zöpfe abschneiden, sagen, das biete ich jetzt nicht mehr an. Ja, Mediation, genau. Konflikt.
Genau. Nee. Ganz wichtig, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich dann schon immer wieder fokussiert. Also ich finde auch, man sollte unbedingt sich weiterentwickeln. Also es wäre fatal, wenn wir das nicht täten oder wenn wir stehen bleiben würden, wenn wir merken, in die Richtung geht's besser, leichter, einfacher oder das liegt mir mehr. Dann, deshalb ist ja auch die erste Positionierung, die wir dann machen, wo sich Menschen so schwer tun teilweise und lassen, ja, aber dann muss ich das ja alles weglassen, wenn ich mich darauf fokussiere. Mhm. Ja, dann lässt du jetzt im Moment eben das weg. Aber das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wir müssen bloß mal einen Anfang finden. Und wenn du dann in der Arbeit feststellst, das geht eher ein Ticken in eine andere Richtung, ja, so what? Wir stromen jetzt nicht Millionen von fetten Katalogen, die dann 3 Jahre verwendet werden. Wir haben im Zweifelsfall eine Website, da kann man jederzeit was ändern. Also das ist ja, da bist du ja auch viel flexibler als in den meisten Unternehmen, aus denen meine Klienten ja kommen, ja, wo sowas halt einfach nicht so easy peasy von jetzt auf gleich geht, ja. Beim Thema Coaching, ja, da möchte ich nur ein bisschen was ergänzen. Das stimmt, Coaching kann man gut mit Training kombinieren. Ich habe allerdings schon relativ viele Leute, die auf dem Coaching leben. Aber wie du schon sagst, das sollten dann immer Pakete sein. Also es sollten immer fixe Probleme also sein, die Leute spezifisch lösen, wo man einfach dann auch aus der Erfahrung raus weiß und aus der Expertise, das dauert halt in der Regel so und so lang.
Genau.
Und, für die,
den Zeitraum. Kannst du nicht als Beginner, als Coaching-Beginner wirst du das schwerlich hinbekommen, auch wenn vielleicht.
Ja, nö. Widerspruch.
Ja, aber ich überlege gerade, aber da musst du schon eine gute Karriere mit guten Positionen gehabt haben, würde ich jetzt in die Theorie.
Ja, ich sage mal, es ist alles eine Frage der Positionierung.
Also aber gut. Auch zu Sabine, die hat den Magic Key, das ist gut.
Ich habe nicht den Magic Key, aber doch, möchte mal sagen, das kriegt man schon meistens hin. Ja. Also sehr Stunden gut. Bitte nicht abrechnen, das finde ich überhaupt gar keine gute Idee.
Ja.
Aus meiner Sicht.
Ja, das ist auch ein interessantes Thema, aber es wird jetzt unseren Rahmen wahrscheinlich.
Das bringt unseren Rahmen, genau, da sprechen wir dann vielleicht ein andermal drüber, who knows.
Ja.
Okay, ich habe noch zwei Fragen. Eine Frage. Ich stelle immer wieder fest, dass das nächste Umfeld oft die Menschen nicht versteht. Ganz logisch, die haben Angst, die wollen nicht, dass du dich ins Unglück stürzt. Die hängen vielleicht teilweise auch wirtschaftlich zum Beispiel noch an dir und haben natürlich auch ein bisschen Angst um ihr eigenes Leben. Wie wichtig es aber trotzdem ist, gerade in solchen Umbruchphasen, wo man so neue Dinge andenkt, wo man ja extrem unsicher ist, weil es ja alles neu ist, kennt man ja noch nicht, wie wichtig es deshalb ist, trotzdem Menschen zu haben, die einen stärken und unterstützen. Gab es bei dir solche Menschen oder sagtest du, der beste Unterstützer, sowas beispielsweise bei mir, ist mein Partner? Da, wenn man den hat, hat man aber echt Glück, wenn der einen unterstützt. Das ist bei weitem nicht bei jedem so. Wie war das bei dir? Hattest du Unterstützer? Und wenn ja, wer war?
Ja, ich hatte viele Unterstützer. Mhm. Und trotzdem gab es natürlich auch Leute, die sagen, was? Warum das denn jetzt? Und warum, ne, denn sowas Unsicheres? Oder es gibt auch so viele Coaches.
Aber ja,
ich
genau.
Ich hab mir dann immer gedacht, so, die reden halt über sich. Also es hat mit mir gar nichts zu tun. Das ist jetzt deren Problem, dass sie meinen, oje, oje. Oder ja. Als du angefangen hast, habe ich ja schon gedacht, ob das mal gut geht oder ob du damit mal Geld verdienst. Oh Gott, jetzt muss ich mich total schämen, so ungefähr.
Ja.
Und also sowohl im privaten Freundeskreis als auch mein Mann war auch direkt dabei und hat gesagt, mach das, das ist super. Wir sind sogar fast gleichzeitig auf die Idee gekommen, dass das Richtige für mich ist. Mhm. Was auch schön war und eben klar, das unterstützt. Es ist jetzt schwer zu sagen, ob ich das oder ob man es grundsätzlich so macht, wenn jetzt der Partner sagt, nein, mach das nicht. Ich glaube, das ist persönlichkeitsabhängig. Ich glaube, ja. Es ist schwer, mir zu sagen zu wollen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich mache dann eh, was ich will, in einem gewissen Rahmen. Aber es ist natürlich schöner, wenn man jemanden hat, auch gerade wenn du noch kleine Kinder hast, ne, der wo du jetzt nicht Gedanken machen musst, wie muss ich das jetzt noch organisieren oder wie kriege ich das hin? Also insofern ist es natürlich immer hilfreich, wenn man im engen Umfeld Menschen hat, die auch sagen, mach das, finde ich super und bleib einfach dran oder Freundinnen, die einen unterstützen, entweder mit Klienten empfehlen oder einfach dieser Support oder zu sagen, einfach dranbleiben, weitermachen, Schritt für Schritt und aber das braucht man immer im Leben, egal in welcher Situation es ist. Oder man ist, denke ich, ist das immer abhängig. Und Menschen, die einem sowas ausreden wollen oder es schlecht machen, sind dann vielleicht auch nicht das richtige Umfeld.
Nee, zumindest nicht in der Zeit oder für dieses Thema. Ja. Gab es denn auch neue Leute, die da in deinem Leben eine Rolle gespielt haben, die du vorher jetzt in deinem Umfeld nicht hattest?
Gute Frage. Guck mal, immer gut.
Neue wenn Peer? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, also wenn ich das sagen darf, obwohl ich es ja nicht weiß, ich glaube, wahrscheinlich waren doch die Leute in der Ausbildung.
Genau, die sind mir jetzt auch eingefallen. Die sind mir auch eingefallen, daraus sind auch Freundschaften entstanden.
Ja, ja genau. Ne?
Und zum Beispiel die Julia Eversmann, mit der ich jetzt zusammen die Ausbildung auch mache, die auch Ausbildungsleiterin ist, inzwischen Professorin für Psychologie, hat mich auch ausgebildet. Also das war schon natürlich auch maßgeblicher Einfluss und Unterstützung. Und also natürlich entwickelt sich daraus auch wieder, ja, ein ganz neues Feld und neue Menschen um einen herum.
Genau, neue Menschen. Und das war jetzt auch nochmal ein guter Impuls. Dadurch wieder ganz neue Möglichkeiten. Guck mal, jetzt machst du mit ihr zusammen diese Ausbildung. Also
ja.
Wirklich, da ist wirklich total wichtig, gerade in dieser Phase der Neuorientierung aus meiner Sicht, offen zu sein für neue Kontakte. Selbst wenn du am Anfang denkst, ja, was soll der oder die mir schon bringen? Die hat ja selbst kaum Bekannte oder so. Manchmal, wirklich, es geht darum, dich zu öffnen und ich sage immer, dem Schicksal eine Chance zu geben, irgendwo Neues bei dir anzudocken. Etwas, was du bisher noch nicht wahrgenommen hast, weil du läufst an so vielen Türen vorbei, die da schon existieren. Aber du siehst die einfach nicht, weil du da in dem Thema nicht unterwegs bist. Und deshalb ist diese Offenheit für neue Sachen, für neue Impulse, für neue Möglichkeiten, für neue Menschen, die ein anderes Netzwerk haben, die neue Ideen haben, auf die du gar nicht kommst. Ja,
ja, und das ist auch, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um als Coach erfolgreich zu sein und auch die Menschen zu unterstützen. Denn ohne diese Neugier auf neue Menschen hätten wir wirklich ein Problem. Dann wäre das ja eine Drohung im Grunde genommen. Also das ist für viele Coaches, denke ich, auch eine Grundvoraussetzung.
Ja, super. Daniela, vielleicht abschließend noch die Frage, du hast jetzt schon ganz, ganz viel Tipps auch nebenbei rausgehauen. Vielleicht hast du jetzt noch einen übrig. Wenn nicht, dann ist halt so. den du jemandem mitgeben möchtest, der in der Situation ist, dass er im Job unzufrieden ist und der damit liebäugelt, rauszugehen, sich selbstständig zu machen, aber einfach noch nicht so richtig dazu bereit ist, nicht so richtig weiß, wie, was und vor allem viele Zweifel hat. Was würdest du so jemandem raten?
Ja, das begegnet mir auch natürlich immer wieder, dass Menschen gerade so in der Lebensmitte anfangen, ne? Was auch bei mir irgendwann Grund war, mal rechts und links zu gucken. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, kündige, lass alles stehen und liegen. Es sei denn, jemand hat so ein dickes finanzielles Polster, dass er sagt, das kann ich mir jetzt easy mal erlauben. Sondern was oft nicht in Betracht kommt, ist mal ganz entspannt aus dieser Situation einen Job zu haben. Und wenn der soweit auch okay ist, wenn da jetzt nicht Mobbing oder irgendwelche, die Psyche beeinflussenden Sachen passieren, einfach auch mal entspannt zu schauen, ohne diesen Druck. Viele machen sich so einen wahnsinnigen Druck, jetzt irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, mal entspannt zu schauen, was gibt's denn noch auf dem Markt? Oder ein Coaching zu machen oder auch mit Freunden einfach zu sprechen, weil ganz ehrlich, alle sind irgendwann an dem Punkt. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der nicht mal irgendwann sich gefragt hat, ob das gerade noch die richtige Position, das richtige Unternehmen, das richtige Umfeld ist. Das heißt, darüber zu sprechen, zu hören, in dem Moment, wo man selber von sich was teilt, bekommt man auch ganz oft Informationen, dass die anderen sagen, das geht mir auch so oder das ging mir auch so. Das hilft, den Arbeitsmarkt sondieren, nochmal zu schauen, wofür schlägt mein Herz und im Zweifel sowas vielleicht mal auf, dass man auf 90% runtergeht oder 80% und das parallel ein bisschen startet, hatte ich noch einen Projektentwickler, einen Architekten letztens, dem ging das genauso, der hat immer nebenberuflich was gemacht und der hat überhaupt nicht in Betracht gezogen, vielleicht einfach mal ein bisschen abzulassen von den 100% und so nach und nach so private Aufträge anzunehmen, ja, oder mal zu schnuppern.
Genau.
Also einfach in kleinen Schritten, nicht schwarz oder weiß denken, sondern welche kleinen Schritte kann ich unternehmen, um näher zu dem Ziel zu kommen oder um mich anzunähern, was ich dann mache.
Richtig, genau. Sachen probieren in kleinen Schritten, um mich anzunähern, um das Ganze mehr in die Realität zu holen und auch zu schauen, was macht es denn eigentlich tatsächlich mit mir?
Ja. Richtig.
Und das mit einer gewissen, mit mal locker lassen und wie du vorhin auch schon sagtest, einfach mit einer Neugierde, einfach so nach dem Motto, schauen wir mal, wie es wird.
Richtig.
Mal an. Vielleicht ist es ja ganz interessant. So.
Genau, genau. Ja.
Super. Super. Vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Du hast mir wirklich ganz viel aus dem Herzen gesprochen. Daniela, wer sollte sich denn jetzt an dich wenden, wenn er in welcher Situation ist und wenn ja, wie kann er das tun?
Also, entweder über LinkedIn, Daniela Fink, oder über die Website www.danielafink.de erreicht ihr mich. Meine Telefonnummer ist, glaube ich, auch überall im Internet zu finden. Also das ist die Hemmschwelle ist relativ gering, Kontakt zu mir aufzunehmen oder aufnehmen zu können. Ja. Und mein Angebot richtet sich eigentlich in erster Linie an Führungskräfte. Ich bin auf Leadership spezialisiert und natürlich auch damit einhergehend, wer mal wieder einen Teamworkshop machen möchte für mehr Klarheit oder mehr Effektivität. Das sind Sachen, die ich regelmäßig, also eigentlich jede Woche tue. Und natürlich für alle, die sich für eine Coaching-Ausbildung interessieren, meldet euch. Ich schicke euch gerne kostenlos und unverbindlich die Broschüre zu und wird auch auf der Website zum Download zu finden sein.
Super, gut. Dann bleibt mir nichts mehr übrig, außer Dankeschön zu sagen nochmal. Es hat mich sehr gefreut.
Danke dir.
Ein inspirierendes Gespräch, was bestimmt auch viele andere sehr ansprechen wird. Und dir da draußen, euch da draußen, sage ich auch danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.